Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir beginnen unsere diesjährige Saisonvorschau Millanton meets Bundesliga mit Borussia Dortmund. Und da musste ich mich gar nicht weit entfernen, was die digitale Zuschaltung angeht, denn aus Hamburg ist mir Nicole Semmer zugeschaltet. Moin Nicole.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Du warst vor einer Weile schon mal bei uns zu Gast, als der FC St. Pauli auf Borussia Dortmund im DFB-Pokal getroffen ist. Damals haben wir sogar euch geschlagen und durften eine Runde weiter einziehen. Ich weiß, das fand damals auch mit eingeschränkter Zuschauerzahl statt und ich musste das so, ja, weil ich noch eine Arbeitsveranstaltung am Abend hatte, mit einem Auge mitverfolgen. Seitdem ist einiges passiert und wir würden aber auch gleich noch ein bisschen weiter zurückschauen. Aber erstmal für die, die dich noch nicht kennen und vielleicht seitdem neu dazugekommen sind als HörerInnen, stell dich doch mal kurz vor mit einem paar Worten zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Und ja, warum Borussia Dortmund?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Nicole. Ich lebe in Hamburg. Ich komme eigentlich aus Flensburg, lebe allerdings schon sehr, sehr lange in Hamburg. Und ich arbeite für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, das hoffentlich viele von euch kennen. Werbeblog. Genau, also Hamburg, Wien, Flensburg und dann auch noch Dortmund. Das ist irgendwie erklärungsbedürftig. Ich bin so mit Fernsehfußball groß geworden. Flensburg ist ja war damals erst recht keine Fußballstadt und bin dann nach Hamburg zum Studium und hätte wohl eigentlich irgendwie auch St. Pauli-Fan werden können, aber es ist mal so ein bisschen gemein, aber mir war der Fußball zu schlecht. Also ich bin halt wirklich so, weißt du, so Fernsehfußball mit so auch Turniere geguckt und irgendwie fand ich es eigentlich natürlich St. Pauli auch sympathisch, aber genau, und bin dann so, bin wirklich, das war Anfang der 90er, bin dann so eigentlich wirklich so Glory Hunter-mäßig. BVB war dann ja irgendwie im UEFA-Cup-Finale gegen Juve, hat das verloren, aber das habe ich so, da, das fand ich irgendwie so toll und war dann einfach bei den Spielen irgendwie halt hier, wenn sie in Hamburg gespielt haben und dann eben auch ab und zu mal in Dortmund. Und ja, dann waren das natürlich goldene Zeiten, ne? Zwei Meisterschaften, Champions League gewonnen. Dann war es irgendwann nicht mehr so golden, aber dann, ist es dann ja irgendwann zu spät. Genau, so war das mit Dortmund.
Okay, dann sind wir, glaube ich, alle froh, dass es zwar, wenn es schon nicht St. Pauli geworden ist, dann auch nicht der andere Hamburger Verein geworden ist. Und tatsächlich ganz, also ich komme ja auch gar nicht ursprünglich aus Hamburg. Weiß noch, da war ich so 10, 11 Jahre alt, als Dortmund damals in den Ende der 90er die Meisterschaft geholt hat. Da war ich auch Dortmund-Fan, weil ich die Bayern damals schon blöd fand. Von daher kann ich das nachvollziehen. St. Pauli hat mich dann auch erst später gefunden. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, wie ist es dann dazu gekommen, dass du für ein österreichisches Fußballmagazin arbeitest?
Ja, genau, das war erst dann wesentlich später als der BVB. Eigentlich auch über so, wie so vieles irgendwie ja passiert, über Menschen, die man kennenlernt. Also ich war dann irgendwie, habe einen Redakteur vom Ballesterer, den ich irgendwie über irgendwelche Ecken kennengelernt habe und der dann gefragt hat, willst du nicht mal was für uns schreiben? Das war, glaube ich, 2006 oder so, genau. Und dann habe ich mal was geschrieben und dann noch mal mehr und dann noch mehr Leute kennengelernt und auch angefangen, ein bisschen was zu redigieren. Und schwupps, hatte ich ein paar Jahre später auf einmal einen Job. So, also ganz kurze Fassung. Aber das ist eigentlich wirklich so über Beziehungen und darüber, dass ich eben auch dann Schreiben über Fußball schreiben cool fand. Das war erst eher so ein bisschen ein Hobby und dann ein bisschen ist es irgendwie auch ein Beruf geworden. Und dann eben auch dieser Ballesterer-Schreiben eben auch ein Beruf geworden. Und das mache ich jetzt eben auch schon seit 10 Jahren und jetzt seit diesem Sommer auch nochmal. Also ich war vorher stellvertretende Chefredakteurin und jetzt bin ich Chefredakteurin, gemeinsam mit meinem Kollegen Moritz Ablinger.
Okay, also hat der Ballesterer dich so ein bisschen gefunden, wie manchmal Leute ihren Verein finden. Irgendwie, man kommt da irgendwie so, rutscht da so rein und dann macht man immer ein bisschen mehr und plötzlich ist man da
ja, genau.
ganz tief drin.
Ja.
Gut, apropos tief drin, dann lass uns doch mal langsam ins Thematische einsteigen. Erstmal kann man ja grundsätzlich sagen, unsere beiden Vereine sind schon 25 Mal aufeinander getroffen. Davon gab es leider nur 4 Siege für St. Pauli, unter anderem dieses besagte Achtelfinale damals 2022. 5 Unentschieden und ja, 16 Mal ist man dem BVB unterlegen. Genau, ich kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen. Wie gesagt, Achtelfinale habe ich schon gesagt. Dann gab es 2016 ein Freundschaftsspiel. Das ging 3-2 für den BVB aus. Dann ist man sich in der Pokalsaison 14-15 auch in der zweiten Runde begegnet. Da ist St. Pauli 0-3 unterlegen. Und wir schauen einfach mal wirklich ganz weit zurück, nämlich auf die letzte Begegnung in der Bundesliga. Damals im Februar 2011, 23. Spieltag. Ja, alle St. Pauli-Fans wissen, wie es damals für St. Pauli geendet ist in dieser Saison. Aber wir können ja einfach mal schauen, wer damals so auf dem Platz stand. Es war ein Heimspiel für Borussia Dortmund. Damals bei euch die Startelf: Weidenfeller, Bender, Großkreuz, Hummels, Piszczek, Santana, Schmelzer, Götze, Şahin, Barioš und Lewandowski. Und auf der Gegenseite sozusagen Kessler, Oczipka, Morena, Lehmann, Taki, Ebbers, Gunesch, der an diesem Tag nicht seinen besten Tag haben sollte, Torrand, Hennings, Kruse und Tsukuta Pasu. Einfach mal, um ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Weiß nicht, ob du noch irgendwie, also wenn du die Namen so hörst, bevor wir zum Spielverlauf kommen, was bewegt das in dir sozusagen, wenn du die Namen so hörst?
Ja, also für uns natürlich irgendwie, also die Namen bewegen schon sehr viel, also jetzt und auch die Erinnerung an die Saison, weil das natürlich für uns, wir waren halt am Ende Meister und ich würde sagen, also ich kann mich ehrlich gesagt an das Rückspiel gegen St. Pauli, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich an das Hinspiel recht gut erinnern, also da war ich auch bei euch im Stadion, aber das war halt natürlich eine Traumsaison so, also wo du ab so einem gewissen Punkt, und ich glaube, das Spiel gegen St. Pauli ist dafür so ein gutes Beispiel, wo du dieses Gefühl hattest, wir verlieren einfach nie wieder, das geht jetzt für immer so weiter. Und das stimmt natürlich nicht, das weißt du in dem Moment ja auch. Aber ja, diese Mannschaft, da steht da natürlich in Teilen oder in großen Teilen irgendwie dafür. Und lustigerweise sind ja jetzt zwei von den Spielern damals sitzen halt jetzt beim BVB auf der Trainerbank. Also der große Rückholerverein hat ja wieder zugeschlagen. Also insofern ist, glaube ich, unsere Aufstellung ist fast noch näher an der Gegenwart irgendwie des Vereins als die bei euch, oder? Ich kenne schon die Namen auch von St. Pauli oder zumindest die meisten, wo ich noch weiß, ach ja, stimmt, aber es ist schon weiter weg, kommt mir jetzt vor.
Ja, absolut. Also natürlich ein paar Namen hat man so ein bisschen verfolgt, wie dann die Wege noch weitergingen. Also unter anderem Kruse war ja jetzt bis vor kurzem noch.
Ach ja, klar, das ist ja der Kruse.
Ja, das ist der Kruse. Man wundert sich, aber ja. Können ja nochmal kurz gucken. Also es endete damals mit 2-0 für den BVB. Führung durch Barioš in der 39. und dann, hat Ralf Gunesch in der 49. ein Eigentor gemacht. Ich habe nochmal aus einem Live-Ticker ein Zitat rausgesucht und da steht dann geschrieben, Barioš kontrolliert Schmelzers Zuspiel in den Strafraum gegen Morena, der nicht in den Zweikampf kommt. Seine flache Hereingabe boxiert der unglückliche Gunesch in der Mitte über die Linie. Und Spieler des Spiels war tatsächlich unser Torhüter Kessler mit der Note 1,5, weil sie gesagt haben, ohne ihn wäre es ein Fiasko geworden. Also, ja, weiß nicht, die älteren oder mittelalten Fans, die hier zuhören, werden sich vielleicht noch erinnern an dieses Spiel oder zumindest ja an einzelne Ausschnitte davon. Aber um in dieses Segment reinzustarten, wollte ich da nochmal den Rückbezug machen und dann können wir einfach mal schauen, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Was haben wir denn aus deiner Sicht seitdem verpasst? Du hast da auf jeden Fall zwei Namen und einen Aufstieg mitgebracht, wenn ich so weit vorgreifen darf, die du gerne erwähnen möchtest für die Zeit, ja, diese seitdem oder was seitdem erwähnenswert ist aus deiner Sicht.
Ja, genau. Ich habe bei dem seitdem allerdings, das muss ich vielleicht hinzufügen, tatsächlich eher an das Achtelfinale im Pokal gedacht. Also das letzte Spiel oder Pflichtspiel gegeneinander und nicht an die Liga-Begegnung, weil das ist so lange her, dass da so viel passiert ist. Aber ich erzähle mal, was ich eben seit dem, was war das jetzt, Januar 22. Mhm. Ganz frisch natürlich der Rauswurf, man weiß es nicht so genau, von Edin Terzic beim BVB, also jetzt im Sommer, der ja sehr emotional irgendwie auch war und der eben jetzt dann verbunden mit, jetzt ist eben Nuri Sahin, der vorher Co-Trainer war und eben 2011 auf dem Platz stand, auch das Herz dieser ersten Meistermannschaft 2011 war, ist jetzt Cheftrainer und Lukas Piszczek, den vielleicht auch noch viele kennen, Außenverteidiger, jetzt Co-Trainer, also schon sehr dramatische Wechsel. Und dann habe ich mitgebracht die Rücktrittsankündigung von Aki Watzke, also seit jetzt fast 20 Jahren Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Der hat vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass er aufhört oder hatte auch dann Datum genannt und dann kam aber Corona und hat natürlich irgendwie ganz viel durcheinander gewirbelt und dann hat er gesagt, jetzt so große Krise, da mache ich doch besser noch weiter. Ja, und jetzt soll aber wirklich Schluss sein, nächstes Jahr. Und ich glaube, das ist ja auch sehr dramatisch für den Verein. Und ich würde auch sagen, Aki Watzke hat große Verdienste um Borussia Dortmund. Das Wort Retter ist, glaube ich, nicht mal zu hoch gegriffen. Aber das ist halt schon sehr lange her. Und jetzt wird es Zeit zu gehen. Für ihn.
Dann lass uns doch bei den Namen, die du jetzt angesprochen hast, mal kurz bleiben. Also zum einen schließt sich ja eigentlich ein ganz schöner Kreis, auch wenn du sagst, das ist wirklich sehr lang her und wahrscheinlich würden wir hier das Maß, was wir uns so an Zeit ein bisschen vorgenommen haben, einzuhalten, auch sprengen, wenn wir da wirklich durch die Jahre gehen oder schon über ein Jahrzehnt gehen würden. Von daher bleiben wir doch einfach dabei, dass wir einfach zwei, die damals mit auf dem Platz standen, jetzt da in wirklich wichtiger Funktion bei euch wieder zurückgekehrt sind und ja, Aki Watzke, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Außensicht ist da immer noch eine andere, logischerweise, als die Innensicht, wenn man es mit den Schwarz-Gelben hält. Aber wenn ich das so richtig bei dir rausgehört habe, wird es dann irgendwie jetzt auch langsam Zeit, dass er da den Staffelstab sozusagen weitergibt? Oder habe ich dich da missverstanden?
Nee, ich glaube genau, das ist jetzt Zeit. Also da so ein bisschen diese Macht irgendwie ein bisschen loszulassen, muss man dann schauen, wie es dann funktioniert. Also ob er dann trotzdem im Hintergrund immer noch irgendwie mitredet. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Also was dann passiert, ich weiß auch nicht, er hat ja auch noch diverse weitere Funktionen bei der DFL, beim DFB. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau ist und was er da dann macht. Das ist jetzt ja auch nicht alles super gut gelaufen, also wenn man an den Investorendeal bei der DFL denkt, den er ja auch mit verantwortet hat. Und also insofern würde ich sagen, ist vielleicht auch ganz gut für ihn da so ein bisschen, vielleicht auch nicht 5 Jobs gleichzeitig zu machen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie er das selber sieht, aber wir können das hier aus unserer Position auf jeden Fall so sagen, bei allen Verdiensten braucht man nur in andere Vereine schauen, wo es wirklich auch Persönlichkeiten gibt, die vielleicht viel für den Verein getan haben, aber die ja vielleicht jetzt auch langsam einsehen sollten, dass ihre Zeit vorbei ist. Aber das würde jetzt zu weit führen. Gut, dann hast du aber noch einen Aspekt mitgebracht, der gar nicht die Herren betrifft, sondern die Frauenmannschaft.
Ja, genau. Und zwar ist das der erste Aufstieg des neu gegründeten Frauenteams in seiner ersten Saison auch. Und die sind dann, also sind 2021 eben gestartet, ganz unten. Und dann im nächsten Jahr halt 22 eben direkt aufgestiegen. Inzwischen auch zum dritten Mal, wenn ich jetzt richtig zähle. Ja, genau. Also jetzt im Sommer zum dritten Mal aufgestiegen in die Westfalenliga. Das ist die vierthöchste Spielklasse. Das finde ich insofern ist es nochmal spannend, weil das eben auch einfach eben Borussia sehr lange einer der wenigen großen Männervereine war, also eben in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, die kein Frauenteam hatten und das auch ein bisschen so eine Geschichte für Forza-Mitgliederverein, also weil das eben auch ein Antrag aus der Mitgliedschaft war, dass es endlich ein Frauenteam geben soll, der dann eben abgestimmt worden ist und dann hat der Verein sich auch relativ viel Zeit gelassen, aber fand ich eigentlich okay, weil sie überlegt haben, wie machen wir das jetzt? Wir können ja uns irgendwo einkaufen quasi, einen kleinen Verein übernehmen und dann irgendwo weiter oben anfangen oder was für ein Modell machen wir? Und haben dann aber auch nochmal eine, ich glaube, Mitgliederbefragung. Also ich weiß, ich habe auch mitgemacht, also ich bin auch Mitglied des BVB. Mhm. Und darüber, wie wollen wir das machen? Was findet ihr? Und da war halt die Mehrheit dafür, ganz unten anzufangen. Ich auch. Und das haben sie halt gemacht. Und das finde ich einfach nochmal so eine ganz spannende, einfach auch so eine kleine Geschichte irgendwie. Wie funktioniert das? Weil das ja viele Vereine zum Glück inzwischen auch beschäftigt, wie wir sind nicht nur ein Männerfußballclub.
Ja, absolut. Und also es gibt natürlich beide Wege. Entweder man macht eine Neugründung und startet ganz unten. Ich weiß jetzt zum Beispiel aus den Gesprächen der letzten Saison, dass es bei Hertha auch ganz gut funktioniert hat, dass man da einfach auch weil der andere beteiligte Verein Hertha 03 Zehlendorf da auch einverstanden mit war, dass sich deren Frauenabteilung oder deren Frauenteam quasi Hertha BSC einordnet, unterordnet, eingliedert, wie man auch immer man es nennen möchte. Also das geht im gegenseitigen Einvernehmen natürlich auch. Kann man gerne weiter beobachten, wie das dann für die BVB-Frauen in dem Fall dann sich weiterentwickelt. Ich glaube, sie würden dann wahrscheinlich nicht auf unsere Frauen treffen, weil wahrscheinlich dann das nicht der Regionalliga Nord zugeordnet wird. Das ist vielleicht ein bisschen weit weg dann. So weit geht der Einzugsbereich, glaube ich, nicht. Also da müsste man schon gemeinsam in die zweite Liga aufsteigen, damit man sich da begegnet. Aber trotzdem ja schön und spannend zu hören, dass auch da was in Bewegung ist. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und ja, ich habe schon gesagt, du sitzt oder ich erreiche dich gerade nicht in Dortmund, sondern hier in Hamburg. Und aber vielleicht magst du uns ja trotzdem einfach mal so mitnehmen in die Rubrik, die ich Land und Leute genannt habe. In deinem Fall dann in Klammern aus der Ferne. Wie würdest du denn aus deinem Blickwinkel sozusagen den Stellenwert des BVB in der Stadt einordnen? Und was kannst du uns über die Klammern aktive Fanszene noch so erzählen?
Ja, also ich würde sagen, also Dortmund und Borussia gehören ja schon immer in der Wahrnehmung sehr eng zusammen. Und ich würde auch sagen, das ist jetzt auch nicht nur so ein Klischee, sondern da ist auch wirklich viel dran, also an dieser engen Verbindung. Und ich glaube, das hat natürlich auch viel mit den großen Erfolgen der letzten 20 Jahre oder 25 Jahre oder noch mehr zu tun. Also das schweißt ja dann auch oft zusammen und gleichzeitig aber auch eben die Fast-Insolvenz 2003 oder eben vor jetzt gut 20 Jahren und dann die Rettung, solche dramatischen Ereignisse. Ich glaube, das ist dann auch immer sowas, was irgendwie ganz eng verbindet. Und davon hat Borussia schon ja relativ viel zu bieten gehabt, also viel Auf und Ab und immer viel Drama. Und ich glaube zum Beispiel jetzt letztes Jahr eben diese plötzlich doch fast Meister, ein bisschen unerwartet und dann aber irgendwie am letzten Spieltag, die ganze Stadt ist schon zum Feiern bereit, aber nein, dann halt doch nicht. Also solche, genau, emotionalisiert dann auch so eine ganze Stadt wirklich sehr. Und ich glaube, dass das in Dortmund schon total der Fall ist. Genau, zur aktiven Fanszene. Ja, ich meine auch natürlich wie praktisch überall, also ultra dominiert, also eben die beiden großen Gruppen im The Unity, also TU und die Desperados, wahrscheinlich auch vielen so vom Namen her bekannt und auch eben mit vielen richtig großen Choreos ja auch immer, ja.
Durchaus präsent.
Ja, genau. Also eben in Deutschland sowieso, aber auch, würde ich sagen, auch international. Ich war vor 10 Jahren, war ich zweimal in Brasilien und wo ich natürlich so mit diesem, also eben auch in Fußballangelegenheiten nach Brasilien mit so, wow, Land des Fußballs und irgendwie Maracanã und große Vereine und die brasilianischen Fans halt, oh, Borussia, die gelbe Wand. Man denkt, okay, das ist jetzt, kommt unerwartet. Das ist jetzt so der Blick halt dann so und die halt eher so, ey, bei uns hier ist so viel kaputt gemacht worden irgendwie, also eben auch durch Repressionen, aber natürlich auch, muss man sagen, auch durch eigene Schuld der Fans in Anführungszeichen, also auch durch auch wirklich viel Gewalt. Das fand ich auch nochmal, also wo es eben wirklich über Deutschland dann auch hinausgeht. Genau, ich meine, was man vielleicht sagen kann, also eben auch so eine klassische Ultraszene, also jetzt TU, die so mit diesem unpolitisch Label funktioniert. Mein Eindruck ist, für TU funktioniert das auch tatsächlich halbwegs so. Also Desperados über die Jahre fand ich das immer deutlich problematischer. Also jetzt in dieser Pauschalität immer auch schwierig zu sagen. Mhm. Aber genau, es ist jetzt sicherlich keine linke Ultraszene. Ich würde sagen, dass gerade ein Medium wie schwarzgelb.de, die ich sehr, sehr cool finde, die eben ja auch schon eins der ältesten so Fan-Medien, Blog und eben auch so Podcast-Seiten haben, die dann wiederum diese politischen Sachen zum Beispiel sehr stark in die Fanszene tragen. Das ist auch nicht immer konfliktfrei. Das finde ich, ich finde das total gut. Also das ist so, wo ich eine große Identifikation mit habe, wo ich viel lese und höre und denke, ja, das sehe ich auch so. Also, aber das ist natürlich auch nicht immer friktionsfrei. Das kennen wir ja irgendwie alle.
Hm.
Genau, ja, soweit vielleicht mal.
Ja, können wir auf jeden Fall auch noch verlinken, wenn sich da jemand noch genauer reinlesen möchte, was die da so schreiben und machen und tun. Ja, also eine Politik außerhalb des Stadions oder außerhalb des Fußballs halten, habe ich immer so meine Schwierigkeiten mit. Und dann zu sagen, man ist unpolitisch, also allein das ist ja schon eine politische Äußerung.
Ja.
Aber das muss halt jeder selber wissen. Ich würde das nicht unterschreiben, aber wie gesagt, das sollte, glaube ich, an Einordnung jetzt reichen. Dann hast du ja gerade in dem Satz die gelbe Wand schon angesprochen. Dann können wir ja einfach mal ins Stadion wechseln. Trägt den Namen Signal Iduna Park, fast mit 81.365 Zuschauern, dass die meisten Menschen überhaupt in Deutschland, was Plätze angeht, dazu mit 24.451 Plätzen auch die größte Stehplatztribüne Europas. Du hast sie schon angesprochen als gelbe Wand. Wie würdest du denn sonst jemandem, der noch nie da war, also ich weiß, ich war irgendwann um 2000 rum, war ich das letzte Mal da, wie würdest du jemandem das Stadion beschreiben, der noch nie da war?
Ja, ich finde, es leuchtet. Also ich finde tatsächlich immer, also dieses Gelb, das finde ich total auffällig. Also das ist ja auch so eine Farbe, die es im Fußball auch nicht so ganz oft gibt. Also das finde ich schon, also das Gelb von den Trikots, von den Fahnen am Rasen, wenn du reinkommst. Also ich finde überhaupt immer eigentlich in jedem Stadion diesen Moment irgendwie aus den Mundlöchern oder was auch immer jetzt genau die Bauvorgaben sind, irgendwie dann diesen Moment, wo du rausgehst und dann den Rasen und die Ränge siehst. Und das ist, finde ich, schon beim, also ich würde natürlich sagen, das Stadion heißt selbstverständlich Westfalenstadion.
Ja, natürlich. Also das ist ja immer die Frage, wie es im Volksmund genannt wird sozusagen und
genau.
Wie dann der offizielle Name ist. Ich muss also nur der Vollständigkeit habe, habe ich es einmal so eingeleitet. Du hast natürlich vollkommen recht.
Also das finde ich schon, ja, und es ist halt so eins dieser, also diese geschlossenen Stadien und es ist natürlich, es ist steil. Ich finde das, wenn es voll ist, finde ich es immer weniger unheimlich, als wenn man, ich war bei irgendeinem Anlass mal im leeren Stadion, da finde ich das dann nochmal, und man denkt, oh mein Gott, das ist ja, hier kann ich ja sofort runterfallen, das ist ja furchtbar. Ja, und ich finde das schon, also ich finde es schon beeindruckend, aber es ist natürlich auch, man hat ja immer, oder ich finde es toll, aber man geht da, man bringt ja auch was mit, ne? Also an Emotionen. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann gesagt haben, boah, da war ich jetzt aber enttäuscht. Das habe ich mir toller vorgestellt, die gelbe Wand. Also ich glaube, da kommt es wirklich auch immer drauf an, was man selbst mit an den Tisch bringt. Über den Gästeblock kann ich tatsächlich gar nichts sagen. Ich glaube, Gästeblöcke, gibt es gute Gästeblöcke? Nicht wirklich, oder?
Ich glaube, weniger gute und bessere und ganz schlimme. Also das ist,
ja.
Ich glaube, dass das da ist die Bandbreite sehr groß. Nee, genau, also wie du sagst, so diese Wahrnehmung oder die Erwartungshaltung, mit der man reingeht, das ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn Leute das erste Mal ans Millern-Tor gehen, so, weil auch uns ja ein gewisser Ruf vorauseilt, dass das hier alles so anders sei und so. Und wenn man dann das erste Mal da ist, ist es vielleicht dann gerade an dem Tag irgendwie auch nicht so, wie man sich das erwartet hat. Das ist dann wirklich auch ein bisschen, ja, ist jeder eigene oder jeder selbst dafür verantwortlich, wie dann so das Erlebnis so ist und wie man das rezipiert. Aber man geht ja eigentlich auch nicht, oder man sollte vielleicht auch nicht mit der Erwartungshaltung in ein Stadion gehen, zu sagen, jetzt zeigt mir aber, was ihr hier so könnt, so, sondern ich meine, wenn das natürlich in Dortmund dann auch im Westfalenstadion einfach ein grauer Novembernachmittag ist und das Spiel auf dem Rasen bringt auch nicht wirklich was rüber, warum sollte das dann das Event sein oder das Highlight, wo die ganze Stehplatztribüne völlig ausrastet, nur weil man selber jetzt gerade mal da ist und erwartet, dass das das größte Spiel überhaupt wird. Aber gut, muss halt jeder selber sehen. Dann kann ich ja so ein bisschen, was ich recherchiert habe, aus Gäste-Fansicht, es gibt diverse Möglichkeiten anzureisen, also sowohl mit der Bahn als auch mit der U-Bahn als auch mit dem Bus. Das geht durchaus alles. Da kann ich aber auch im Blog, das würde jetzt glaube ich zu weit führen, da alle Verbindungen, das kann sich eh kein Mensch merken, aufzuzählen. Aber da gibt es eine eigene Seite vom Westfalenstadion und da kann man sicherlich ganz gut gucken, wie man dann da jetzt genau hinkommt, je nachdem, wie man anreist. Und ja, logischerweise kann man natürlich sagen, dass sich die Gästeblöcke natürlich gegenüber befinden. Wenn natürlich die Südtribüne die gelbe Wand ist, ist es ja logisch, dass dann auf der Nordtribüne bzw. auf der Ecke Nordost sind dann die Gästeblöcke untergebracht, wenn ich das so richtig recherchiert habe. Was würdest du denn vielleicht sagen, wenn man am Spieltag anreist, was würdest du empfehlen?
Also ich gehe auch gerne zu Fuß, aber das muss natürlich auch mit den anwesenden Sicherheitsbehörden irgendwie vereinbar sein, je nachdem, in was für einer Gruppe man anreist. Aber vom Hauptbahnhof kann man, wenn man es okay findet, irgendwie ein bisschen länger zu gehen, kann man auch problemlos zum Stadion gehen in einer, halben Stunde. Also, aber eben, das ist ja dann immer je nachdem, in welcher Konstellation du unterwegs bist, also in irgendwelchen Bussen, wo man auf Parkplätze geleitet wird und dann oder in Zügen, wo dann die Polizei um dich herum steht am Bahnhof, dann zu sagen, ich möchte übrigens zu Fuß gehen, könnte schwierig werden.
Ja gut, da weiß ich nicht, wie die Dortmunder Polizei drauf ist, aber ich erinnere mich da immer gerne an ein Beispiel aus Hannover, wo wir wirklich auch dann vom Bahnhof zu Fuß gegangen sind und tatsächlich auch wirklich deeskalierend begleitet und tatsächlich noch mit Sightseeing. Hier auf der rechten Seite seht ihr übrigens das und das und so. Also das fand ich eine sehr charmante Lösung, um damit umzugehen, ja.
Ja, total. Also es ist ungefähr so weit wie in Hannover, würde ich sagen.
Ja, also wenn die Ordnungsbehörden da mitmachen, kann man das ja sicherlich mal überlegen. Ist natürlich dann von der Größenordnung nochmal was anderes. Ich meine, ne, sicherlich werden dann auch mehr Leute von uns dann vor Ort sein, weil ja auch dann dementsprechend das Kontingent für Gäste größer ist als in Hannover, logischerweise. Muss man dann einfach mal abwarten. Wir werden das auf jeden Fall dann bei Zeiten, ich denke, das wird für viele sicherlich eins der Highlight-Spiele in der kommenden Saison sein, da auf jeden Fall ins Westfalenstadion zu fahren. Muss man da mal gucken. Gut, dann sind wir im Stadion angekommen und ich habe auch da ein bisschen recherchiert, auch was so ja das Catering angeht. Vielleicht erstmal vorab, zumindest meine Recherchen haben ergeben, dass es sowohl bargeldlos geht als auch an einzelnen Ständen in Bar. Und irgendwo stand auch, dass nach Einführung dieses BVB-Stadion-Deckels, das ist euer Name für die Verzehrkarte sozusagen, die man sich am Anfang des Spiels oder am Anfang des Spiels auflädt und dann benutzen kann, dass das für Gästefans auch trotzdem weiterhin in Bar funktioniert. Ich weiß aus, weiß nicht, inwieweit, wie deine Ansicht zu den Blau-Weißen ist, sage ich mal, umschreibe ich es mal. Da war es auf jeden Fall so, dass es die Möglichkeit gab, auch als Gästefan sich diese knappen Karte zu holen. Oder auch ein Stand, wo es in Bar funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das da bei euch ähnlich ist. Werden wir dann sehen, wenn wir da sind. Ich meine, das wäre ja auch, es ist ja gar nicht so weit hin. Irgendwann im Oktober sind wir, glaube ich, bei euch. können wir dann schauen, wie es vor Ort ist. Als Bier wird Brinkhoffs ausgeschenkt, sowohl mit Alkohol als auch ohne. Und ich habe gelesen, es gibt saisonal auch eine Weinschorle. Hast du die schon mal? Mhm. Ist die auch gerade neu, habe ich gehört
daraus? Ja, das ist mir neu. Ich bin auch echt, ja, genau, Brinkhoffs natürlich Dortmunder Bier. Also ich glaube, alles andere wäre dann auch irgendwie schwer zu vermitteln. Genau.
Genau, also das ist zumindest dann eine regionale Biermarke, die man, glaube ich, auch durchaus trinken kann. Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Dann habe ich gelesen, dass es Pfandbecher gibt und lediglich im Gästeblock und auf der Südtribüne gibt es Einwegbecher, je nachdem, wie die Spielpaarung ist. Also zum Beispiel bei Sicherheitsspielen wird dann, glaube ich, auf diese Pfandbecher ab und zu verzichtet und auf Wunsch kann man dann aber auch Pfandbecher bekommen. Ich finde es halt immer charmant, wenn es auch im Gästeblock so gelöst wird, dass man auch die Becher ausgibt. Zum einen nehme ich mir ganz, ganz gerne mal so, wenn die wirklich schön gestaltet sind, auch einen als Andenken einfach gerne mit. Und ich finde es einfach besser als diese Einwegbecher, die dann irgendwann irgendwo im Block rumliegen. Und ist jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit jetzt nicht die beste Idee. Von daher würde ich mir wünschen, dass das auch für den Gästeblock gilt.
Ja.
Aber gut, wie gesagt, alles Weitere werden wir dann sehen, was auf der Homepage stand. Ich weiß nicht, wie das für den Gästeblock gilt, muss man dann auch schauen. Aber zumindest allgemein im Stadion-Catering gibt es jetzt nicht nur die obligatorische Wurst und Pommes und Frikadellen und so, sondern auch eine Kebabbox, eine Falafeltasche und Cheeseburger und Lamajun. Also fand ich schon... Kriegt man jetzt nicht in jedem Stadion.
Ja, und schon auch alles vegan, ne? Oder nicht alles, aber zumindest die Wurst auf jeden Fall auch, ne?
Mhm.
Also ich meine, immerhin, nicht so, ich denke jetzt gerade nur an, wie heißt es, der Union-Präsident Zingler, wo diese, bei uns keine Veganen, das ist irgendwie der Untergang des Abendlandes. So schnell geht das Abendland ja auch nicht unter.
Nein, und ich denke auch, dass dieser Schritt wird dann dazu nicht führen. Das sollte man sicherlich auch, das muss ja nicht alles andere ersetzen, aber das ist sicherlich ein Schritt, der begrüßenswert ist, gerade für Menschen, die dann auch sich bewusst ernähren wollen. Gut, dann kommen wir mal wieder zurück zu dem, was du uns noch mitgebracht hast.
Ach so, du ganz kurz, ich unterbreche dich nochmal. Einen Satz, was mir noch eingefallen ist zum Stadion, was vielleicht auch gut ist zu wissen. In Dortmund gibt es auch seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, ich bin jetzt nicht ganz sicher, so ein Awareness-Angebot. Also so,
sehr gut.
Dass es eben den, als wenn es unangenehme Erlebnisse, wenn man sich belästigt, bedrängt, irgendwie bedroht fühlt oder eben einfach Hilfe braucht, ist halt dieses, der Satz dazu, wo geht's nach Panama?
Ach, wie schön. Wegen Tigerente, schwarz-gelb und so?
Genau.
Ah, sehr schön.
Ja. Das ist schön, ne? Also was dann, wo auch das Ordnungspersonal eben informiert sein soll. Ich meine, da hofft man eben auch, dass das alle Einsatzkräfte da vor Ort auch wirklich bei jeder Schulung erreicht. Aber genau, das ist sozusagen der Satz, mit dem man dann um Hilfe und Unterstützung bitten kann. Das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also das hat ja wirklich auch gerade bei der Masse an Menschen, die gerade bei euch dann reinpassen, so, dass da irgendwelche Idioten bei sind, ist ja jetzt leider nicht sehr unwahrscheinlich.
Genau.
Von daher gut zu wissen, dass es da die Möglichkeit gibt. Es gibt es ja mittlerweile auch in immer mehr Stadien, dass da dass einfach das Bewusstsein für geschärft wird. Und genau, sehr guter Hinweis noch an dieser Stelle. Dann blicken wir mal ein bisschen voraus. Jetzt haben wir ja viel übers damals und jetzt, beziehungsweise dann vor Ort gesprochen. Wenn wir dann jetzt auf die kommende Saison schauen, welche Baustellen siehst du denn beim BVB, was muss unbedingt angegangen werden, damit das irgendwie funktioniert in der kommenden Saison?
Ja, ich meine, es ist natürlich, die Saison endete ja mit dem Erreichen des Champions League Finals. Insofern ist es hier natürlich irgendwie, sind die Baustellen auf Baustellen auf hohem Niveau, ist jetzt ein bisschen komische Metapher, aber weiß, was ich meine. Aber das ist schon auch so ein bisschen so ein Punkt, weil die Ansprüche natürlich auch hoch sind und es auf jeden Fall der Unterschied zwischen Champions League und Bundesliga und auch DFB-Pokal, da sind wir ja auch im Achtelfinale wieder ausgeschieden, diesmal gegen VfB Stuttgart. Also das klaffte schon total auseinander, dass du wirklich das Gefühl hattest, oh, das sind jetzt aber zwei unterschiedliche Mannschaften, die hier in diesen Wettbewerben spielen. Das ist ja merkwürdig. Und das, also keine Ahnung, das ist, glaube ich, auch ein großes Rätsel, warum das so ist. Und ich hoffe, dass das irgendwie gelöst wird. Also, dass sowohl das neue Trainerteam als auch die Spieler, die Alten und die Neuen, da irgendwie eine Antwort drauf finden. Weil das bewegt sich, glaube ich, dann schon teilweise einfach in diesem, immer so unangenehm zu sagen, hey, hier geht es um Mentalität, weil das ist doch wirklich so ein furchtbares Wort irgendwie und so ein Konzept irgendwie, als würde immer alles um daran hängen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, woran es denn sonst hängt, wenn man wirklich gegen, weiß ich nicht, ob es jetzt Newcastle, Atletico, Paris Saint-Germain oder eben selbst gegen Real Madrid im Finale eigentlich super, super eingestellt ist und dann, okay, verliert, aber eigentlich, also ja, und dann aber gegen den VfB Stuttgart auftritt, als wäre man irgendwie ein Viertligist, der jetzt im Pokal sich kleine Chancen gegen den Bundesligisten ausrechnet und sich besser mal hinten reinstellt. Also ganz absurd. Also das finde ich, und dann wirklich auch, also dieses, eine Zeit lang haben wir unter Peter Bosz zum Beispiel und aber auch teilweise danach noch unter Marco Rose wirklich so Probleme eher in der Defensive gehabt. Also wo du das Gefühl hattest, oh, jetzt könnte uns hier eine U12 irgendwie auskontern. Das ist jetzt wieder anders gewesen in der letzten Saison. Auf jeden Fall hat Edin Terzic das schon sehr stabilisiert. Aber dafür ist es halt auch ein bisschen langweiligerer Fußball. Kann man sagen, okay, nehmen wir. Aber so diese Verbindung, also diese Balance zwischen diesen beiden Sachen, und damit verbunden eigentlich dieses, okay, wie bauen wir das jetzt? Wer baut hier eigentlich das Spiel auf? So, wer ist diese Verbindung, also zwischen der Verteidigung und wer bringt die Bälle nach vorn? Wer hat hier einen Plan? Also das ist eigentlich, glaube ich, die große Baustelle. Und das war früher, oder das war eben genau in dieser, was ich vorher meinte, mit Nuri Sahin, der eben dann in dieser Saison 10-11 halt genau das war auch. Also dieses Herz und eben nicht nur Herz, sondern wirklich eben der Verbindungsspieler. Und den haben wir im Moment nicht.
Ja, aber dann ist es ja vielleicht nicht schlecht, wenn er da an entscheidender Position sitzt und vielleicht genau weiß, welchen Spielertyp er da braucht oder da sieht, um diese Schnittstelle irgendwie zu befüllen, um da einen vernünftigen Spielaufbau hinzubekommen. Gut, das war die Baustelle, die das Sportliche betrifft. Du hast aber auch noch eine mitgebracht, die so das Vereinsumfeld meint.
Ja, genau. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Anschluss an das, was ich vorher gesagt hatte. Eben Hans-Joachim Watz gehört dann nächstes Jahr definitiv auf. Und der ist einfach so groß, so mächtig gewesen im Verein und so wichtig eben auch. Also jetzt eben auch positiv wichtig ja ganz lange. Und was passiert dann? Also, gibt es dann ein Machtvakuum? Wie wird das vorbereitet? Jetzt ist Lars Ricken ein weiterer ehemaliger Spieler, der aber lange schon das Nachwuchsleistungszentrum geleitet hat, also der immer im Verein geblieben ist. Auch der ist jetzt Geschäftsführer Sport geworden und Mitglied im Vorstand, also so ein bisschen als der soll jetzt der Nachfolger von Watzke werden. Also das war zumindest so der Eindruck, den man da jetzt hatte. Und wie funktioniert das? Gleichzeitig hat man noch einen Sportdirektor, Sebastian Kehl, ein weiterer ehemaliger Spieler. Also wir sind da extrem unoriginell irgendwie. Was ist dann mit dem? Also da ist, glaube ich, also das wird, glaube ich, auch sehr interessant, die nächsten Monate, wie sich das zurecht ruckelt oder eben auch nicht. Also, und man sieht ja so ein bisschen bei den Bayern, wo ich sagen würde, die haben auch so ähnliche teilweise Konstellationen. Und das hat ja gar nicht so gut geklappt irgendwie. Also ich würde sagen, das ist noch auch eine wirklich große Baustelle bei uns.
Ja klar, also das kann funktionieren. Ich hatte jetzt gerade bei deinen Schilderungen auch irgendwie Werder Bremen im Kopf, die ja auch sehr, sehr lange mit Altgedienten sozusagen da irgendwie auch agiert haben oder noch agieren. Ja, kann sicherlich gut sein, wenn jemand den Verein kennt, und es ist ja nochmal was anderes, ob man jetzt jemanden von ganz irgendwie schon aus dem Ruhestand sozusagen holt und dem eine Fußballfunktion im Verein gibt, oder ob das jemand ist, der wirklich die ganzen Jahre mit dabei gewesen ist und den Verein auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie noch mitbekommen hat, anstatt da von außen wieder reinzukommen, obwohl man, also nur weil man jemand ist, der schon mal für den Verein Fußball gespielt hat.
Ja.
Das würde ich da schon nochmal unterscheiden. Und wie gesagt, das wird man dann sehen, wie dieses Jahr, was du jetzt ansprichst, genutzt wird, oder diese Saison bis dann im Sommer. Gut, das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, aber bis dann, wenn dann für Akifatzke Schluss ist, wie dann seine Nachfolge geklärt ist, dass da kein Machtvakuum entsteht. Und sicherlich kann es auch nicht schaden, da Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern zu verteilen, anstatt das auf eine Person so zu fokussieren. Das werden wir alles beobachten. Und ja, Nicole, an Betracht der Zeit würde ich schon zur Abschlussfrage kommen, wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast zu dem, was wir bisher besprochen haben.
Nee, ich habe mich schon, habe schon viel geredet.
Gut, dann kommen wir doch zum Abschluss. Und ja, auch für den BVB geht's ja auf die Reise durch die Bundesliga wieder einmal. Und was darf denn deiner Meinung nach als Reiseutensil im Koffer von Borussia Dortmund nicht fehlen, damit es eine erfolgreiche Saison wird?
Ja, das schließt auch ein bisschen an das an, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte Konstanz einpacken. Das wünsche ich mir. Also nicht irgendwie, es ist immer ein Spiel so und dann wieder anders, sondern wirklich einmal, also natürlich auch möglichst gute Konstanz, nicht konstant schlecht. Aber das, also dieses Auf und Ab, dass das mal aufhört, das würde ich mir sehr wünschen.
Okay, also Konstanz im Sinne von einer kontinuierlichen, guten Leistung sozusagen.
Genau.
Alles klar. Dann werden wir wie bei allen anderen auch und nicht zuletzt bei uns selbst schauen, wie das denn so vonstatten geht in der kommenden Saison. Bis dahin, ja, danke ich dir erstmal für deine Zeit heute Abend und ja, wünsche dir noch eine schöne Sommerpause, bis es dann wirklich losgeht, und noch einen schönen Abend. Danke dir.
Ja, danke auch.
Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli! Yeah, yeah.